drehe das einmal ganz so, damit es nicht einstreut.
Passt, 1, 2, 3, 4.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Thomas Maurer. Hallihallo.
Hallihallo, desgleichen.
Thomas, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Also ich habe gedacht, können Sie davon leben und was machen Sie sonst?
Naja, das kann ich dir nicht fragen, nachdem ich deine Wohnung gesehen habe jetzt.
Eigentlich durch puren Zufall und die Geschichte klingt mittlerweile sogar in den eigenen Ohren erfunden, weil ich es halt schon oft erzählt habe. Aber ich bin tatsächlich mit, ich glaube, 16, also ich wurde schon aus dem österreichischen Schulsystem ausgeschieden, habe aber noch nicht gearbeitet und habe in der Zeit so jeden Scheiß mitgemacht, der mir untergekommen ist, und bin eines Abends leicht alkoholisiert oder bis deutlich alkoholisiert am Kabarett Niedermeyer vorbeigekommen, von dem ich auch gar nicht gewusst habe, dass das gibt. Aber es war sowas Öfe und es hat nur ein Licht brennt und es waren nur Leute drin, haben wir gedacht, nur trinke ich noch ein Bier. Und beim Reingehen habe ich einen Zettel gesehen, der draußen gestanden ist, dass man sich für einen Nachwuchsbewerb namens Sprungbrett melden kann. Mhm. Und weil ich schon drin war, habe ich mir angemeldet, da gleich.
Okay.
Und habe das aber vorher irgendwie nie irgendwie in Erwägung gezogen in meinem Leben. Also ich habe auch nicht Schülertheater gespielt oder so irgendwas.
Wirklich? Und waren da jetzt gestanden, weil man kann, es gibt einen Wettbewerb als Koch?
Weil ich vielleicht Koch
wirklich?
War, ja. Also das vom Kochen habe ich damals eine Spur mehr Ahnung gehabt als vom Kabarett, muss man sagen. Also ich war satireaffin und ich habe, weiß nicht, Qualtinger-Platten gehabt und so, ja. Aber war auch, ich glaube, ich war zweimal beim Steinhauer, weil das ein Jugendfreund von einem Onkel von mir war. Aber sonst hatte ich zum damaligen Kabarettgeschehen eigentlich nur den Bezug, dass mir die Simple Review im Fernsehen am Nerv gegangen ist.
Und bei wem hast du da so beworben? Also du hast den Zettel gesehen und da muss ja dann irgendjemand da gewesen
sein. Naja, die Person, die hinter der Pudel Bier ausgeschenkt hat.
Das
weiß ich nicht mehr genau, wer das war. Ich weiß, dass sie mich dann, ich glaube, ich hätte es vergessen, die haben mir ein paar Tage später zurückgerufen, ob ich eh komme. Und dann habe ich gesagt, naja, sicher komme. Und dann habe ich mir zum ersten Mal überlegt, okay, dann müsste ich mir aber vorher was überlegen und das habe ich aber so wie eine Hausübung halt auch auf mich zukommen lassen. Und dann habe ich mir, glaube ich, wirklich am Tag davor irgendwas einfallen lassen, was, glaube ich, auch nicht sehr gut war. Aber ich habe mir es auch nicht einmal aufgeschrieben als jugendliche Arroganz, aber das mache ich schon irgendwie. Und dann bin ich nach 2 Minuten noch nicht Text da gestanden. Und dann habe ich halt irgendwie die Leute angepflaumt, weil ich gefunden habe, jetzt gleich wieder gehe, ist auch schwach. Ich meine, das hat geheißen 10 Minuten oder so.
Okay.
Und ich glaube, das war auch nicht wirklich gut, aber es muss eine merkwürdige Energie gehabt haben. Und dann war es der I. Stangl, also das weiß ich jetzt wieder, der hat sich das halt auch angeschaut und der war damals schon, also damals gab es die Nadja Niedermeyer noch, aber eigentlich die graue Eminenz des Hauses war damals schon der Stangl. Und der hat halt irgendwie gesagt, na, da kommst du halt noch einmal oder so. Und irgendwie waren wir so weit im Gespräch, dass wir die halt kennt haben. Und nachdem ich eh nicht viel Geld gehabt habe, habe ich die Gelegenheit genutzt, dass ich mich da hinten bei der Technik hinstelle und mir Sachen anschaue. Und da hat mir dann einiges gefallen. Da waren so die frühen Schlavaret-Programme oder ganz frühe Josef Hader-Programme, wo er tatsächlich noch eher ein bisschen in Schneider-Hildebrand-Tradition gestanden ist und noch nicht so richtig haderig war. Aber da war viel Gutes dabei und dann konnte man das dann schon auch eher vorstellen. Und beim zweiten Sprungbretttermin habe ich mich halt wirklich davor hingesetzt und habe etwa 10 Minuten lange Nummer geschrieben, die schon handwerklich ganz gut war. Und daraufhin habe ich dann tatsächlich vom Stangl angeboten gekriegt, also einen Premierentermin mit 3 Abenden. Wo alle gewusst haben, es gibt nur die 10 Minuten, also ich glaube, das passiert ja heute auch nicht mehr ohne weiteres. Und das, also weiß ich aber auch noch, ich hatte einen Vertrag mit Pönale bei schuldhafter Nichterfüllung, also ich glaube, es wären pro versäumten Abend 8.000 Schilling gewesen, was war mehr, als ich damals verdient habe als Lehrling im Monat. Und insofern hatte ich die Motivation, erstens ist ja 8.000 Schilling pro Abend nicht zu zahlen und zweitens haben wir gedacht, na, da kommen ja dann Leute, die ich kenne, also es sollte schon kein Schaß sein, also ich will mich nicht genieren müssen. Und dann habe ich halt einen Sommerurlaub damit verbracht, mal was auszudenken, wovon ich dachte, dass es kein Schaß ist. Das Programm hieß dann unterm Farker schätzt es nicht geben.
Genau, genau.
Mhm. Und hat dann als erstes gleich meine Nicht-Premiere gehabt, weil ich am Vorabend der Premiere unschuldig in einen ziemlich üblen Autounfall verwickelt wurde. Und tatsächlich, das wäre der 15. September 88 gewesen. Und wann ich wirklich Premiere gehabt habe, weiß ich nicht mehr. Es war irgendwann Oktober oder November. Da hat der Josef Hader mir 3 Abende aus seiner Spielserie abgetreten, damit ich die Premiere nachholen kann.
Okay. Ziemlich spannend, finde ich. Du warst Buchhändler, glaube ich, damals, oder Buchhändler-Lehrer.
Warte mal, war ich da, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, oder vielleicht gerade schon, das hat sich so überschnitten. Also beim ersten Sprungbrett war ich so dazwischen, da habe ich gerade mehr oder weniger nichts gemacht, weil Schulkarriere vorzeitig beendet und eben noch nicht. Ich nehme an, oh ja, da, wie primär gehabt habe, da war ich, oh ja, da habe ich auf jeden Fall, nein, da habe ich schon, da war ich mit der Lehre sogar schon fertig, und habe gearbeitet und habe dann bin dann in den Zivildienst gegangen. Das heißt, der Zivildienst und mein erstes Programm haben sie überschnitten ein bisschen. Mhm. Das habe ich mir im Vorfeld austeigern können, dass ich, weiß nicht, die 10 Termine in dem Jahr, die ich in Wien gehabt habe, halt keinen Abenddienst habe und die 5, 6, die ich irgendwo am Wochenende gehabt habe, auch im Dienstplan irgendwie geschoben. Und habe eben, also da war ich ausgelernt, habe in einer Buchhandlung im 10. Bezirk gearbeitet, die es nicht mehr gibt. Und die hätten mir ja eigentlich diesen Arbeitsplatz freihalten müssen, für wenn ich vom Zivildienst zurückkomme, und habe denen aber damals gesagt, okay, das macht's nicht, wenn es wen braucht, stellt's wen ein. Und ich werde auf jeden Fall mal schauen, wie das mit dem zweiten Programm ausgeht und ob das nicht mein Beruf wird.
Und warst du, du hast gemeint, der Hader war damals noch nicht haderig, warst du damals schon maurerig, kann man das so sagen?
Nein, es war schon ziemlich anders wie es war erstens was ein Nummernprogramm, weil das halt das Neuerlegendste war. Und die Themen waren im Großen und Ganzen nicht so originell. Der Zugang war es teilweise schon, und ich habe irgendwann fürs Best of dann halt einen ganz grünstichigen High-8-Mitschnitt mal wieder angeschaut. Und was es schon hatte, war eine juvenile Vitalität. Also wenn ich so, wenn heute auf der Bühne sehe, denke ich mir auch, no, das bin ich neugierig, was, wo sich das hier entwickelt. Mhm. Also eine gewisse Rohkraft.
Aber du würdest schon sagen, es war gut eigentlich.
Es ist auch erstaunlich gut angekommen, und es war lustig und es hat Dampf gehabt und es war jetzt nicht wahnsinnig ausdifferenziert, und ich würde genauso ein Programm, gut, man wird kein Programm, das ich geschrieben habe, genauso noch einmal schreiben. Mhm. Aber nachdem ich mit diesem ersten doch ziemlich weit gekommen bin, also das waren dann einzelne ausverkaufte Vorstellungen und irgendwie hat sich das ein bisschen herumgeredet gehabt, war dann der, glaube ich, sehr kluge Beschluss, den ich gefasst habe, als ich mir ans Zweite gemacht habe, den Versuch zu machen, das Zweite dem Ersten möglichst unähnlich zu machen, weil man gedacht hat, wenn das jetzt aufgeht und super funktioniert und ich mache noch 2, 3 solche, dann sitze ich in 20 Jahren da und muss denselben Scheiß weitermachen.
Ja. Okay.
Gut, das ist eigentlich und das wollte ich nicht, und deswegen habe ich mir gleich gedacht, ich versuche was möglichst anderes im zweiten Programm als im ersten. Und das ist dann irgendwie auch aufgegangen, und da habe ich dann eh sehr früh den Salzburger Stier gekriegt, 91. Und das hat wieder dazu geführt, das hat zwar damals Öffentlichkeitswirkung null gehabt, weil das hat zwar der ORF sich noch viel mehr Geld kosten lassen als heute. Das war mit teuren Hotels für Kulturjournalisten aus dem ganzen Sprachraum und Ding. Mhm. Aber dafür ist nicht einmal irgendwie in der Zeit im Bild erwähnt worden, wer den kriegt, obwohl es ein ORF-Preis war.
Wirklich?
Also, aber was es braucht hat, war, dass zumindest bei den Veranstaltern praktisch alle irgendwie den Namen schon mal gehört haben, wenn es dann anruft. Also insofern war es schon ein
Ja, damals hat es ja noch nicht so viele gegeben. Ich glaube, wenn du damals den Salzburger Stier gekriegt hast, dann hat die, glaube ich, jeder kennt in der Szene, oder nicht?
In der Veranstalterszene zumindest.
Glaube ich, ja. Und an wem hast du die orientiert dann damals so?
Vorgenommen habe ich mir, mich möglichst wenig zu orientieren, beziehungsweise gab es ein paar Sachen, die mir gar nicht gefallen haben, die mir sozusagen als Magnetnadel gegen Spitze gedient haben. Und natürlich ist man aber, hast du Einflüsse mitlaufen, aber ich habe nie, weiß nicht, ich wollte nicht wieder Gwaltinger klingen, weil ich gewusst habe, dass das nicht geht.
Ja, aber das war schon so irgendwie so ein Polarstern, so jetzt im weitesten Sinne, einmal, wenn man so von einer Orientierung spricht. Ne?
Ja, und es war natürlich fast von den bisschen älteren, aber so Zeitgenossen natürlich, mit dem Resultat konnte was anfangen. Und mit dem Josef Hader habe ich ziemlich viel zum Tun gehabt. Das war ein bisschen ein gemeinsamer Spirit, würde ich auch sagen. Ja. Also wir haben uns auch die ersten 3-4 Programme haben wir praktisch immer parallel geschrieben und fast immer beide im Eiles und haben
wirklich? Uns ein bisschen austauscht. Okay. Ich habe ein Foto von euch zwar. Das habe ich mir geschenkt gekriegt, wie ich zum Kabarett machen angefangen habe. Das ist ein Foto, da sitzt du und der Hader gemeinsam beim Liveball.
Beim Liveball?
Sagt ihr mal gemeinsam beim Liveball? Oder es muss irgend so ein Ball sein, weil hinter euch steht so ein verkleideter Mann, der ist ein geschminkt im Gesicht und der am Arm, der ich beide so, das war ein Foto, das ist damals in der Josef-Stetter-Straße irgendwie gehängt.
Also ich war meines Wissens nie am Liveball, weil ich glaube, ich war überhaupt noch nie auf einem Ball. Am Flüchtlingsball war ich auch zweimal. Aber
vielleicht war es irgend sowas, ich kann selber nicht einmal genau sagen, wo es gemacht worden ist, das Foto. Ich bin nur immer vorbeigegangen damals in der Josef-Stetter-Straße, ich war damals im Pfeilheim und habe immer das Foto gesehen und mein Bruder war auch im Pfeilheim und wir haben einmal gemeinsam das Foto angeschaut und so und irgendwie das witzig gefunden. Und ich habe es dann sozusagen so spaßhalber eingerahmt, gekriegt zu Weihnachten.
Sehr lustig. Und wo ist das gehängt?
Hat es da nicht so irgendeinen Fotografen gegeben oder irgend sowas?
Es gab einen Fotografen, aber der hat keinen Auslag gehabt. Aber mein Onkel Giovanni hat ein Optikergeschäft dort gehabt und der war damals so ein Hans Dampf in allen Gassen und das kann sein, dass der das...
Möglich.
Und der war wieder befreundet sein mit dem Fotografen, der Fünf und der Gugge Rusch, der bis heute die ganzen Stangelplakate so gemacht hat, meine ersten Fotos auch gemacht hat. Also vielleicht war das dort irgendwie beim Giovanni in der Auslage, aber das ist ein Foto, von dem habe ich kein Foto in meinem Kopf.
Vielleicht mache ich mal ein Handyfoto und schicke das.
Ja, geh bitte.
Ja. Auf jeden Fall, ihr wart befreundet, der Hader und du. Mhm. Und ihr habt gemeinsam geschrieben und euch dann natürlich aber wahrscheinlich auch viel unterhalten über...
Ja, also nicht gemeinsam geschrieben, es ist so jeder auf seinem Tisch geguckt, aber weil es dir dann irgendwann doch aufhört und beißt, sitzt sie zusammen oder man sagt sie ein bisschen oder erzählt sie ein bisschen, was man vorhat. Und gab es schon wechselseitige Anregungen auch.
Ja. Das stelle ich mir ziemlich lässig vor. Mhm. Ihr habt ja dann auch später, oder ist noch gar nicht so lange her, gemeinsam diese Aktion zur Rettung des Kaffeehauses
gemacht. Das, ja, nein, wir haben sogar einen gemeinsamen Abend gehabt, den wir aber nicht sehr viel gespielt haben. Der muss gewesen sein, da war ich im Zivildienst, also muss es 90 gewesen sein. Die zwei hieß das und das war so ein geschwindes Zwischendurch-Ding, dass wir, glaube ich, weiß nicht, 5, 6 Mal im Niedermeier und einmal im Posthof und vielleicht noch irgendwo gespielt haben, aber nicht mehr.
Ah ja, so ein Nummernprogramm
mehr oder weniger. Und vor einem Jahr oder so haben wir im Café Schopenhauer, weil der damalige Wirt immer gesagt hat, Hilfe, er braucht Unterstützung, haben wir mal dann aber einfach das Café ausverkauft hat nachträglich. Aber gut, aber da haben wir mal auch gemeinsam Kafka gelesen, was auch Spaß gemacht
Echt?
Hat.
Ja. Ah, das stelle ich mir super vor. Mhm. Hast du dann irgendeine Ausbildung gemacht? Weil du hast ja offensichtlich keine gehabt. Ne? Du bist ja von der Buchhändlerlehre direkt ins Kabarett Niedermeier, kann man sagen. Und dann halt einfach Programm nach Programm. Oder hast du nebenbei irgendwas gemacht, noch Ausbildung oder
Eigentlich
so?
Eigentlich nicht, nein. Ja, also ich hatte das Privileg, dass ich dafür den Beruf langsam zu lernen, eigentlich ständig vom Publikum bezahlt wurde.
Sehr cool. Also Learning by Doing im Prinzip.
Ja. Also ich habe schon... Es war immer wieder so, dass ich bei den Programmen, die halt da zunehmend theatralisch oder theaterartige Formen mehr genutzt haben, dass ich mir bei manchen Sachen beim Schreiben nicht ganz sicher war, wie das dann spielen wäre und was ich mir davor überlegen muss, aber das waren sozusagen die Hötzeln, die man sich dann auch selbst zum Überspringen
verstehe. Ja. Also gut funktioniert, finde ich wirklich.
Nämlich. Danke, also, danke. Ja.
Wie kommst du zu deinen Themen?
Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt sitze ich zum Beispiel gerade und habe noch nicht wirklich ein Generalthema, sondern lauter disparate Einzelheiten. Das ist, wenn ich da eine Formel wüsste, wäre ich sehr froh.
Okay, gibt's nicht.
Gibt's nicht. Nein, es gibt manche, neue Selbstständigkeit war ein Flash, das war wirklich, da habe ich die Rücktrittskonferenz damals gesehen vom Westenthaler Rissbasser und Grasser. Wir nehmen den Hut und sagen Adieu. Und diese Idee, also eine Mitläuferfigur zu schreiben, die es bis am Regierungsamt gebracht hat und dann jetzt mit Mitte 30 ja, vor der Tatsache steht, außer FPÖ nichts gelernt zu haben. Das war im Moment da und ich bin ins Nebenzimmer gegangen an meinen Schreibtisch und habe eine Seite Ideen ja kurz notiert und habe das dann einfach eins zu eins gemacht. Also ich habe dann viel recherchiert und die ganze Geschichte der FPÖ und mit Leuten geredet, die das kennen, wie der Gruf war, wie die waren miteinander, wie die geredet haben. Aber im Großen und Ganzen war da, habe ich klar vor mir gehabt, was das werden soll und das ist dann auch genau das geworden.
Ja, das ist auch wirklich super geworden. Wie entstehen denn dann die Programme bei dir, wann du einmal ein Thema hast?
Ja, es kommt drauf an, also bei so Sachen, wo für Recherche gefragt ist, kann man die Zeiten, wo einem nichts Künstlerisches einfällt, für sich selbst damit rechtfertigen, dass man halt TED-Talks oder Bücher zum Thema
ja, schaust konsumiert. Du gern TED-Talks? Das wäre nämlich so eine Frage gewesen, die wollte ich da später stellen. Ich finde, deine Programme sind nämlich phasenweise wie extrem gute TED-Talks. Ich meine das aber als Kompliment.
Ja, möchte dann schon vermeiden, dass es wie TED-Talks ist. Also ja. Es geht dann schon darum, also es war das Problem bei Zukunft zum Beispiel oder tendenziell dass es da halt um sehr konkrete und relativ abstrakte Dinge geht, wo ich Kraft dessen, was ich mir eingelesen habe, auch mehr weiß als wahrscheinlich die meisten, die drin sitzen.
Sicher sogar, ja.
Und das aber dann nicht in einen Volkshochschulvortrag oder gehoben.
Nein, TED-Talk das meine ich damit
ist,
nicht,
wirklich ist dann nicht. Ist dann eigentlich die Aufgabe. Also dem dann doch an Theaterabend zu machen, ist dann eigentlich die Hauptgeschichte.
Genau, aber ich finde eben schon, dass abgesehen, dass sie natürlich total lustig sind und dramaturgisch total durchdacht, sind deine Programme immer so extrem gute Portion frischer Input. Einfach so an guten, coolen Wissen, finde ich.
Das freut mich, wenn das so funktioniert. So
ist, ja, total.
So ist es intendiert, ja.
Fühlst du dich wohl auf der Bühne?
Oh ja.
Schon?
Doch. Also es ist natürlich, jeder Beruf ist auch ein Beruf und geht dann manchmal am Arsch und an einem herrlichen Frühlings- oder Herbsttag dann in die Finstern gehe, gefreut dann nicht immer. Aber unlängst, weiß gar nicht, einer von den Großen, glaube Colbert oder so, hat irgendwie gesagt, dass wir da bei einem Improv-Theater angefangen hat, die Doyen zu haben gesagt, du weißt aber eh, was das heißt, wenn du das machen willst, das heißt, du wirst dein restliches Leben, wenn es schön ist, in finsteren Räumen verbringen.
Okay. Ja, aber es ist ja meistens doch schon Abend, oder?
Ja, tendenziell. Ja. Beim Proben schmerzt es.
Und abgesehen jetzt von Homeoffice, muss man ja doch immer irgendwo sein, egal was man arbeitet.
Irgendwo muss man sein, ja. Warum nicht dort? Na, aber ein wirklich guter Auftritt zeichnet sich, sagen wir, aus meiner Perspektive dadurch aus, dass du das Vergehen der Zeit fast nicht spürst. Das ist fast wie wie Bahnfahrt. Also ich bin auch seit vielen Jahren dazu übergegangen, dass ich im Zug der Probenphasen mir den Text wirklich derartig einexerziere, dass ich keine Sekunden drüber nachdenken muss.
Ja.
Was zur Folge hat, wenn du einmal hängst gründlich, weil da wirklich ein vollkommen anderes Hirnareal zuständig ist. Aber das heißt, du bist dann also diesen Flow, der als Phänomen beschrieben ist, den kann ich bestätigen, dass es den gibt. Und wenn man den erwischt, wenn man die Welle erwischt, dann tragt die einen eigentlich durch. Und das sind dann, wenn es da selber so gegangen ist, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du eine gute Vorstellung geliefert hast.
Ja. Ich finde auch, das ist am besten, nicht, wenn man so eigentlich ein bisschen vergisst, dass man gerade spielt oder dass man gerade voll leid ist. Improvisierst du dann?
Das kommt drauf an. Also wenn ich sehr viel Arbeit in die Dramaturgie und in die Formulierung schon gesteckt habe, dann eher wenig. Also wobei es dann so ist, das haben wir auch vor ein paar Jahren angewendet, dass ich, angenommen, es war im Herbst Premiere und vor der Sommerpause schreibe ich dann immer die letzte gesprochene Fassung mir nochmal runter oder gebe das Originalskript drüber. Und es ist so, dass ich wahrscheinlich eben, weil ich das mal so einwetze, von einem Tag am anderen wahrscheinlich 99% textident bin oder 98%, sich dann aber trotzdem mit der Zeit Schlenker, Verbesserungen einstellen und nach einem Jahr praktisch kein Satz mehr genauso ist, wie er war. Also und dann teilweise haben nur die Satzteile den Platz getauscht, weil das besser funktioniert. Haben wir Adjektive oder Substantive sich durch andere ersetzt. Ja, manches ist ein bisschen Girlande dazu, manches verliert man.
Okay. Ach so, aber ich meine, das heißt, es bleibt im Wesentlichen dasselbe, aber die Formulierung ist fast zur Gänze anders,
wirklich? Ja, genau, das ist ein evolutionärer Prozess, also weiß nicht, wenn du, ich habe angenommen eine Premiere im Oktober und du siehst das an am Montag und dann am Dienstag, dann wirst du zweimal mehr oder weniger dasselbe sehen mit den kleinen Stimmungs- und wie es halt Trendschwankungen ist. Und wahrscheinlich, wenn du es ein Jahr später anschaust, wirst du auch das Gefühl haben, es ist dasselbe vielleicht, dass es besser flutscht und so. Aber tatsächlich bin ich immer wieder überrascht, dass ich, wenn ich es genau mache, ich fast jeden einzelnen Satz ein bisschen verändere.
Interessant. Aber du arbeitest dazwischen dann nimmer mit Regie, sondern das ergibt sich dann auf der Bühne automatisch.
Da meistens so nach 2-3 Wochen oder so gibt es nochmal so eine Kontrollbesichtigung.
Verstehe, von der Petra. Genau. Du arbeitest ja mit der Petra Dobitz-Berger, mit der ich ja auch meine Programme immer erarbeite. Und genau, von der habe ich nämlich schon gehört, dass du sehr genau memorierst und dass ihr dazwischen aber immer noch ein bisschen arbeitet, hat sie mir erzählt.
Ja.
Kommen wir nur mal ganz kurz zu deinen Programmen. Es gibt auf YouTube einen Großteil von deinen Programmen zu sehen, also die meisten, die im ORF Sommerkabarett
laufen. Ja, wobei das ja immer so die gekürzten Fassungen
sind. Ja. Wenn man sich mit deinem, ich sage jetzt einmal, mit deinem Werk so ein bisschen auseinandersetzen will, wie würdest du es rein? Es gibt fast von alle Sachen, wo es mehr als 5 gibt, mittlerweile irgendein Ranking. Wie würdest du deine Programme so, kann man das?
Brut, da tue ich mir schwer. Es gibt ein paar, die aus, weiß nicht, biografischen oder irgendwie künstlerischen Gründen besonders wichtig waren. Da war sicher Dschungel von Mitte der 90er Jahre dabei. Weil das ein bisschen aus einer, also da habe ich wirklich versucht, bis zum Anschlag und ein bisschen darüber hinauszugehen von dem, was ich mir gedacht habe, was halt so geht im Kabarett. Und ansonsten ist es irgendwie, also was ich sagen kann, ist, dass ich eben insofern in diesem Entschluss vom zweiten Programm treu geblieben bin, dass ich jetzt noch über 30 Jahre und ich weiß gar nicht, 19 Solos oder keine Ahnung, von jedem noch weiß, was die Idee war und warum ich das so und so gemacht habe, welche Dramaturgie ich gesucht habe, damit das mit dem Inhalt in irgendeiner Weise auch korreliert. Und das finde ich, das freut mich persönlich, dass es sozusagen jetzt nicht irgendwann einmal zu einem großen Brei von Sachen geworden ist, die ich irgendwann einmal gemacht habe. Was, glaube ich, unvermeidlich ist, wenn du praktisch nur tagespolitisch arbeitest. Wobei ich das auch gern mache, aber dafür gibt es die Staatskünstler. Oder früher habe ich halt meine wöchentliche Kolumne gehabt, wo ich diese Dinge untergebracht habe. Aber so bei den Soloabenden habe ich immer noch eine klare Erinnerung ans, wo es hin hat sollen. Und wahrscheinlich freut man sich dann auch am meisten über Dinge, die halt irgendwie komisch vertrackt waren. Also in neues Programm, wo ja diese 2008er Krise Thema war, hatte ich eben die Idee, das ein bisschen mit dem ganzen Amerika-Bild, das man so hat, zu kombinieren. Und dann habe ich mir halt gedacht, die zwei amerikanischsten Formen sind Stand-up und Action-Film. Und deswegen habe ich dann eben mit einem Stand-up begonnen, der aber eben keiner war, sondern jedes einzelne der scheinbar zufällig angerissenen Themen hintereinander war dann dramaturgisch wichtig für die zweite Hälfte. Und der wirklich lange, depperte und technisch aufwendige, aber sehr zufriedenstellende, dumme Actionfilm am Schluss, wo dann mit unter Schusswaffengebrauch der Kapitalismus gerettet wird, den fand ich schon sehr schön.
Mir hat's also
solche Dribblings gefallen mir dann schon.
Mhm. Abgesehen vom ORF Sommerkabarett bist du regelmäßig in der Tafelrunde zu sehen und da wollte ich jetzt noch ganz kurz zu sprechen kommen auf den Auftritt, wo du die Geschichte von deinem Vater erzählt hast. Der hat ein sehr großes Echo gehabt.
Ne? Allerdings, ja.
Wie ist dir selber gegangen damit? Das war ja ein sehr positives Echo, so wie ich es mitgekriegt
habe. Ja, also bis auf ein paar, also wenn es dann das Krone-Forum auch lässt, findest du schon was, ja. Mhm. Aber ja, das war es, also mir war vielleicht naiver, mit dem Ausmaß an Echo habe ich gar nicht gerechnet gehabt, da haben wir es auch nicht groß überlegt gehabt. Also das ist halt so zusammengefallen, ich hätte die Tatsache, dass mein Vater an Covid gestorben ist, jetzt nicht auf eine Bühne gebracht, wenn nicht einerseits erstens ich zufällig diesen Termin gerade habe und zweitens das nicht eine politische Dimension hat. Weil das, wovon ich ausgegangen bin, war, es gab seit März des Vorjahres einen klaren Priorisierungsplan, der im Gesundheitsministerium erarbeitet worden ist, der ganz klar vorgesehen hat, wer, wann, wie. Man hat ja über Elga, hätte man die Daten, hätte die Leute alle anschreiben können, wer sozusagen rein aufgrund der Medikation in die Risikogruppen gehört und so weiter. Und der Gesundheitsminister hätte absolut die rechtliche Kompetenz gehabt, das einfach anzuordnen. Die Landeshauptleute sind in diesem Fall ausschließlich ausführende Organe. Nur leben wir in Österreich und das geht nicht. Und der Herr Anschober hat den Kompromiss über alles gestellt. Und dadurch ist es halt dazu gekommen, dass mein Vater, der nach diesem existierenden Priorisierungsplan wahrscheinlich rechtzeitig oder ziemlich sicher rechtzeitig geimpft worden wäre, seine Verständigung zwei Tage nach seinem Ableben im Briefkasten gehabt hat, weil das halt die Landeshauptleute organisieren müssen, weil die sind näher am Volk. Und das hat mir einen gewissen bitteren Sarkasmus abgenötigt.
Natürlich.
Und sonst hätte ich das nicht gemacht. Und natürlich war es was sehr Privates, ja, weil das war alles noch nicht sehr lang her. Und es war halt auch so gebaut, dass ich vom Allgemeinen und mit Pointen und allem dann ins Spezielle gegangen bin. Und das war schon, das waren tausende Reaktionen irgendwo auf Facebook und unter das, was ist ja teilweise auch in von den Zeitungen berichtet worden darüber, dass das war. Und da waren dann darunter wieder in den Diskussionsforen. Und ich habe versucht, das meiste zu lesen, aber praktisch nichts mehr beantworten können, weil das einfach zu viel war. Und das war schon eigen, weil dann dadurch irgendwie das mich nochmal drei Wochen in so einer Orgenintensität begleitet hat. Und ich habe dann halt, es wollten dann natürlich, hätten ganz viel irgendein neues Interview haben wollen und dort und da und ich habe mich dann entschieden, noch zuerst wollte ich gar nichts und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache ein langes mit dem Falter, weil dass das dann jetzt nicht irgendwie deppert in Szene gesetzt wird und damit ist dann halt gut und damit war es dann auch
langsam abgingend. Und hast du selber mehr oder weniger damit abschließen können? Ich meine jetzt natürlich nicht den Verlust selber, aber hast du sozusagen, kannst du emotional Abstand nehmen mittlerweile von der Tatsache, dass das auch mit der Regierung zu tun hat?
Nicht so richtig gut. Ja. Also ich war ja schon vorher kein deklarierter Fan des Föderalismus. Wie der Herr Schäuber völlig richtig festhält, ist in der österreichischen Bundesverfassung von der Landeshauptleutekonferenz nicht die Rede. Und in Wahrheit ist es der Vatikan, der alles bestimmt. Und das finde ich an und für sich aus einer Reihe von Gründen nicht so wahnsinnig gescheit. Und wenn es dann wirklich um sowas Existenzielles geht, dann ist es so dumm und so eitel und auf einer weniger harmlosen, aber vielleicht auf der Langstrecke sogar noch gravierenderen Geschichte ist es dasselbe mit dem, was jetzt die Meindl-Reisinger völlig zu Recht gesagt hat, man muss die Raumordnung aus den Gemeinden rausnehmen, weil man sieht, das ja ist also alles zugeschissen mit Wölblechhitten das ist ganz offensichtlich so, dass das die Kompetenz der Leute überfordert, weil die das alle nicht studiert haben. Und dann gibt's noch diese Kleinkorruption, weil der Schwager hat Bauunternehmen und Ding. Und das haben wir jetzt wirklich bis weit über den Anschlag ausgereizt. Und natürlich muss da was passieren. Natürlich passiert nichts, weil dann reitet die Frau Landwirtschaftsministerin aus und schreit Totalitarismus und die Bürgermeister wissen am besten, was gut für die Gemeinde ist. Was in sehr vielen Gemeinden zu besichtigen ist, wo du wirklich vor den geschlossenen Außenjalousien knockert auf und anrennen kannst, ohne dass die wer sieht.
Ja, verstehe. Weil wir schon bei Politik sind, auf einer Skala von 1 bis 10, wie überrascht bist du über die ORF-Wahl?
Also, dass es doch, ja, nein, ich glaube, es haben ganz wenig Leute Geld dagegen gesetzt. Ich war auch jetzt von der Neubestellung, dass das die Rechtsanwältin ist, die den Herrn Schmidt bei der Formulierung seiner Bestellung beraten hat. Das hat mich zum Beispiel auch wenig überrascht.
Verstehe. Ihr als Staatskünstler habt ihr schon, wenn ich jetzt richtig liege, vor 2 Jahren Abstand genommen vom ORF oder Abschied genommen
also,
vom
der
ORF?
Der Abstand wurde nicht von uns genommen. Also wir sind, nachdem wir 2 Staffeln wöchentlich hatten, sind wir dann, was waren wir zuerst? 4-mal im Jahr waren wir eine Zeit lang?
Ja.
1 Jahr lang, dann waren wir 2-mal im Jahr, dann waren wir nur mehr 1-mal im Jahr und dann war das auch nicht mehr finanzierbar.
Ja, aber wie man jetzt im Hintergrund hört, weil wir schon bei den Staatskünstlern sind, wenn wir eine Kochsendung wären, dann könnte man jetzt sagen, wir haben was vorbereitet. Der Robert Balfrader sitzt nämlich bei uns.
Wir haben übrigens vorgehabt, wir haben es auch nochmal als Kochsendung eingereicht, weil wir gesagt haben, nein, wir kochen was und daneben reden wir heute wieder.
Ja. und ich habe zufällig, wirklich zufällig nur ein Mikrofon da. Willst du dich vielleicht kurz zu uns setzen, nein, Robert?
Ja, ganz kurz. Ich möchte niemandens Zeit vernichten.
Dann vielleicht nur mal ganz offiziell Robert Balfrader. Hallihallo.
Ja. Ich muss zur Entschuldigung sagen, es ist reiner Zufall, dass ich da bin.
Ja, dann klären wir doch das einmal. Wieso bist du eigentlich beim Thomas? Es war nämlich jetzt wirklich
nicht geplant. Ich bin oft beim Thomas. Das liegt zum einen daran, dass wir Staatskünstler miteinander schreiben und zum anderen, dass wir gerade eine Serie miteinander geschrieben haben. Ein paar Monate.
Ja, fertig geschrieben ist.
Also fertig geschrieben ist nicht. Es ist aber wir sind einmal so, wir sind satisfaktionsfähig, wenn wir was präsentieren müssen.
Ja. Und angenommen, dann bleiben wir doch ganz kurz da. Angenommen, ihr müsstet jetzt präsentieren. Was könnte man schon drüber sagen?
Nix. Wir werden da jetzt sicher nicht. Also, na, sicher nicht, nein.
Nein, das halte ich mir wirklich nur ein bisschen unter
Verbot. Ja, das ist.
Fair enough.
Wir sind von dieser Idee zu sehr überzeugt, dass das muss jetzt.
Ach so, alles klar.
Okay. Also wir glauben, dass uns ist was eingefallen.
Es wird gut.
Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, ob es überhaupt was wird. Man arbeitet ja bei uns immer ins Blaue hinein, nicht? Wir wissen ja nicht, ob wir Geld kriegen dafür.
Okay. Aber nur eine Frage nur. Wenn es was würde, dann würde man euch beide am Bildschirm sehen.
Ja.
Robert mehr als mich, aber ja.
Ja. Okay. Ja, das ist doch schon mal vielversprechend.
Ja. Und vielleicht eines könnte man verraten. Und den Niki Ofzarek auch.
Okay.
So wär's gedacht.
Ah ja. Ja, jetzt bin ich natürlich neugierig. Aber
nein, natürlich, nicht. Aber
okay. Na, sagen wir einfach,
wir erzählen dann, wenn die Mikros ausgeschalten sind, damit die noch neugieriger sind, die jetzt zuhören. Genau.
Aber zum Beispiel Breaking Bad ist auch eine sehr gute Serie, da kann man sich bis dahin trösten.
Okay, also, ich gehe mir aus. Also ich kann sagen, es ist so ähnlich wie Game of Thrones, nur ohne Drachen.
und ohne Schlösser.
Und ohne
Schwerter.
Inzest und ohne.
Okay.
Ohne Schwerter, ja. Schwerter
mit einem höheren Durchschnittsalter da.
Ja, höheres Durchschnittsalter. Das, ja, definitiv. Allein schon durch den Niki.
Okay. Aber in etwa dieselbe Rate von Todesfällen?
Nein. Wobei.
Es gibt Todesfälle, aber nicht so
viel. Nein. Weniger.
Okay. Es ist eine satirische Sendung über die österreichischen Zustände.
Nein.
Kochsendung.
Nein, es ist eine Kochsendung, der Schäuber kocht.
Das wäre wirklich lustig. Da ist halt da. Wenn ich der Einzige bin, aber ich traue da auch.
Wenn der Schäuber kocht?
Nein. Der Flo ist, glaube ich, der unkochigste von uns.
Ja. Wirklich?
Aber, ja, definitiv.
Aber er ist doch.
Der beste Koch ist der Thomas. Der Thomas kocht sensationell.
Das weiß man, sage ich mal.
Ich koche manche Gerichte gar nicht so schlecht. Und der Flo kann wahnsinnig gut essen.
Das weiß man ja. Ihr seid ja beide, eigentlich alle drei, aber speziell du und der Flo seid ja bekannt als Gourmets. Ihr habt ja sogar eine Rubrik.
Ja,
also eine Kolumne, Entschuldigung, eine Kolumne.
Mhm. Und der Thomas ist auch ein unfassbarer Weinexperte.
Naja, genau.
Nein, er kennt sich wirklich gut aus. Ja. Ich trinke ja nur. Ja. Aber er sauft. Ja.
Das hätte als Punkt da noch.
Wie
kommt man denn zu dieser Faszination? Mir ist das ein bisschen nicht so zugänglich, sage ich mal.
Ja, ich scheine grundsätzlich eine Affinität dafür mitgebracht zu haben, weil mir eben auch Kochen
und alle diese Dinge schon
bevor ich Alkohol trinken durfte, interessiert haben. Und tatsächlich war vielleicht biografisch der Punkt, also dort, wo ich meine Lehre hatte, in der Buchhandlung Kernstock in der Sechshauserstraße, die es auch nicht mehr gibt, der Bruder meines Lehrherrn war damals der größte Frankreich-Weinimporteur Österreichs.
Ah ja.
Ist dann wenig später aber in Konkurs gegangen und mit dessen Konkursmasse hat dann eigentlich der Kamerad den Wein und Co. aufgesperrt. Das heißt, wenn man damals ein Geld gehabt hätte und sich auskennt hätte, hätte man dort Weine kaufen können, wo es von der Wertsteigerung Bitcoin eine Chance dagegen wäre, aber ich war ja nur Buchhändler Lehrling und ich habe mir noch nicht über keine Ahnung
gehabt. Okay.
Aber das Aufsperrangebot von Wein und Co. muss ziemlich super gewesen sein. Der Buchhandlungskernstock hat auch einen kleinen Weinhandel als Gewerbe angemeldet gehabt, der, glaube ich, vorwiegend dem Eigenbedarf gedient hat. Und da gab's dann hier und da mal nach harten Zeiten Schulbuch ausliefern oder Weihnachtsgeschäft oder solche Sachen, hat er dann einmal ein Flascherl aufgemacht und das hat man sofort eingeleuchtet.
Ja,
also, ich war davor auch wie jeder normale Mensch dieser Zeit beim Furtgehen, wenn's also damals in Wien in einem normalen Lokal ein Achtel getrunken hast, war es der Trottel. Ja? Also das war nicht zum Aushalten und man hat halt gedacht, so wie es Wein und dann trinkt man halt lieber ein Bier. Und dann hat mir das aber eben wirklich gleich eingeleuchtet und dann habe ich so auch ein bisschen beim Tournee fahren und so weiter, aber ich glaube, ich war 18 oder so, als ich zum ersten Mal so eine Sechserkisten Wein im Keller versteckt habe, und mir gedacht habe, das probiere ich dann in einem Jahr oder zwei, wie sich das entwickelt hat. Also mir war das irgendwie gleich, also mir hat immer eher gewundert, dass das nicht alle machen.
Ah ja, ich glaube, das ist ein guter Zugang zu einem Hobby, oder dann weiß man wirklich, dass es das Richtige ist. Was ist die teuerste Flasche Wein, die du jemals gekauft hast?
Gekauft oder getrunken? Also getrunken ja, hatte ich das Glück, ein paar Mal bei Sachen dabei zu sein, wo du normalerweise, weiß nicht, da ist die Kreditkarte dann schon aus Uran oder so.
Okay.
Und das habe ich als sehr fortbildend empfunden,
also würdest du das probieren zu dürfen. Jetzt, ehrlicherweise, würdest du es erkennen, dass dieser Wein so teuer ist?
Ich würde erkennen, dass es was sehr, sehr Gutes ist.
Ja.
Das ist schon, es gibt ein breites Segment, wo es ausschließlich Marketing ist oder Verfügbarkeit, ja. Also, keine Ahnung, es gibt halt Burgunder, die unfassbar berühmt sind, da gibt es aber nur ganz wenig und um die kannst du dann mit irgendwelche Scheichs, chinesische Start-up-Unternehmer und amerikanische Fernsehprediger matchen und da wirst immer den Kürzeren ziehen.
Ja, ja.
Und es ist auch die Frage, was sinnvoll ist. Also ob das, ich weiß auch nicht, ob ich bestimmte Sachen kaufen würde, wenn ich einen endlosen Bankomaten zu Hause hätte. Aber was ist das Teuerste, was ich gekauft habe? Weiß ich gar nicht. Ich schätze mal 200, 300 irgend sowas. Aber das auch eher selten. Ja.
Und zu welchen Anlässen trinkst du dann so einen Wein?
Naja, einen der teuersten, nicht zuletzt, hat mir der Robert zu Weihnachten geschenkt.
Wirklich?
Die Lareflaschen da oben. Und das war als mein Vater, letzter Besuch auf der Intensiv, hat mir ein Freund hingeführt nach Wiener Neustadt und wieder zurückgebracht. Und dann haben wir da 2, 3 Flaschen Wein aufgerissen und dann haben wir die auch noch aufgemacht.
Okay. Robert, bist du auch Weinkenner?
Kenner nicht. Also ich sollte es eigentlich aufgrund meiner Berufsausbildung können, aber gegen den Florian und gegen den Thomas kacke ich voll ab. Also das ist, wir machen das, wenn wir Staatskünstler schreiben, meistens macht das der Flo, dass er uns ein Glasl einschenkt und dann müssen der Thomas und ich erraten, wo denn dieser Wein herkommt. Und manchmal hat man halt einen Treffer und dann weiß man schon, okay, na das ist Burgenland und das muss das und das sein und circa der Jahrgang und so. Meistens errät es aber der Thomas und nicht ich, weil der Flo dann so gefernst ist und uns irgendwelche Flaschen hinstellt.
Also er hat einmal sich beschwert, also dass wir nicht einmal das Weinbaugebiet Holland erraten haben. Dass das schon
zum Beispiel. Also solche Sachen macht okay. er dann halt auch.
Nicht? Okay. Ja, wobei das mit der Expertise, also ich kenne ein paar Leute, die das wirklich beruflich machen und die das sehr viel besser kennen als ich.
Ja, natürlich.
Und auch die fahren immer wieder ein und vertun sie um Kilometer. Also das ist jetzt.
Also wir tun, das ist jetzt auch keine das klingt jetzt so komisch, aber es ist ja kein Hobby oder so, oder dass man jetzt sagen, das muss sein. Nein, es ist einfach entspannt, interessiert.
Ja, es ist so ein bisschen, es hat so eine sophisticated Note irgendwie.
Ja, es ist aber auch vielleicht ein bisschen, um dem eine gewisse Aufmerksamkeit dazu geben, so wie man manche Musik nicht nur im Hintergrund laufen lassen
will. So gesehen, ja, okay.
Also, dass du dann zumindest am Anfang der Flasche einmal
ein
Bild machst, was das jetzt wirklich ist, ob dir das gefällt, ob das so ist, wie du das in Erinnerung hast. So.
Ich glaube, besser hat es mir noch nie wer erklärt. Ich glaube, jetzt verstehe ich es, weil man kann natürlich Musik einfach mal nur hören und sagen, okay, gefällt mir nicht, oder man kann dann wirklich drüber reden. Und Wein kann man auch trinken, sagen, schmeckt mir nicht, und man kann dann nur drüber reden.
Genau. Yeah. Und auch bei Musik ist es so, dass es wahnsinnig öde ist, wenn du mit Leuten überhaupt nur über Musik reden kannst. Egal, wie gut sie die auskennen. Aber wenn man es gar nicht tut, fällt auch was.
Verstehe. Okay, ich glaube, ich verstehe es jetzt ein bisschen.
Es gibt verschiedene, also jeder weiß, wie ein Blaufränkischer schmeckt. Mhm. Ja, aber also einen Blaufränkischen, da kannst du ja im Herstellungsprozess ja viele, viele Dinge anders machen.
Dann
schmeckt der Wein halt entweder so oder so.
Ja.
Und da entwickelt man halt auch Präferenzen und manchmal wird man einfach überrascht, dass man das so noch nicht getrunken hat. Und natürlich,
es
soll jetzt nicht so hedonistisch klingen, wie es jetzt wahrscheinlich
wie
klingt.
Wie es ist. Wie es wahrscheinlich
auch ist. Ja. Aber es interessiert uns halt und wir trinken halt gern Wein. Und
dann Ich glaube, man kann es begleitend machen oder man kann es zur Hauptsache machen.
Man muss aber auch sagen, dass es mir, wenn wir so als wir noch wöchentlich waren mit den Staatskünstlern, wir mehr Zeit miteinander verbracht haben als mit der Familie, weil entweder wir haben geschrieben, wir haben gedreht oder wir sind auf der Bühne gestanden.
Oder wir haben geprobt.
Oder wir haben geprobt. Das war Irrsinn, ja. Oder wir haben Text gelernt miteinander. Und irgendwann einmal ist die Lust auf ein Glas Bier in mir wirklich groß geworden. Okay, weißt du was, nimm den Blaufränkischen und steck dann dorthin, wo die Sonne niemals scheint. Ja, das ist, ich trinke jetzt ein Bier aus.
Ja, da kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Mythos. Wie ist denn das mit Alkohol auf der Bühne?
Mache ich fast nicht mehr. Also wir haben eine Flasche Shampoos traditionell bei den Staatskünstlern auf der Bühne, wobei, wenn wir regelmäßig gespielt haben, haben wir den vom Hofer gehabt. Das ist zum Beispiel auch interessant, wenn man sich für sowas interessiert. Ich nehme mal an, dass das extrem verschiedene Produkte waren, die dann ein einheitliches Etikett beim Hofer gekriegt haben. Und die Range hat gereicht von drüber eigentlich auch nicht, aber von bis zu Alter! Und das sieht man dann manchmal, es gibt sicher Aufzeichnungen, wo wir zwar immer nippen, aber der Pegel sich nicht ändert.
Es waren wirklich Flaschen dabei, wo du geglaubt hast, so, jetzt gehst du in der Nacht von gestern auf heute, muss mir eine Katze in die Goschenbrunst haben. So
oder jemand hat Sauerkrautsaft abgefüllt.
Ja, irgendwas. Okay, verstehe. Also wenn man bei der Musik bleibt, da steht immer Rolling Stones drauf, aber einmal ist aus den 60er und einmal aus den 80er.
Nein, schlimmer.
Es steht zwar Rolling Stones drauf, aber jemand hat von Talking, nicht Talking,
es gibt ein ganz Modern übles, Talking, eine CD reingegeben. Es gibt so ein ganz übles Stones-Album, wo es mit Drumcomputer gearbeitet haben aus den 80er. Das, war der, das ist ja, wirklich unerträglich. Sowas, ja. Mhm. Aber ja.
Ansonsten können die einigermaßen das Niveau halten und der Wein
ja. nicht. Nein, aber es war, es ist, sagen wir so, es ist Rolling Stones draufgestanden, aber drinnen war Modern Talking. Ja, okay. So in etwa muss man sich's vorstellen.
Okay. Ja. Stimmt, wenn das letzte Stones Open mehr, das du sehen willst, dann beginnt mit Holy, 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 Holy.
So bist traurig. Verstehe, nein, dann bist traurig, ja. Und so war der Wein, kann man sagen.
Ja, ja. Also okay. Rolling Stones haben DJ Ötzi gecovert.
Okay. Vielleicht. Okay. Ich glaube, ich kenne mich schon wieder aus. Ja. Ja. Ich hätte nur einen zentralen Punkt und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man den so. Die würden auch gerne mit euch beiden besprechen.
Wieso? Jetzt ist dem Thomas seine Sendung.
Okay, dann übernehme ich sozusagen die Einleitung über deine Bande. Nämlich, du hast mir erzählt, du Robert hast mir erzählt, dass du Thomas so wahnsinnig viel Zeitung liest.
Ja.
Aber wie viel Zeit nimmt das ein bei dir?
Das hat sich auch geändert, weil ich war immer, also in der Pandemie hat sich dann herausgestellt, dass ich ja vorwiegend Kaffeehauszeitungsleser immer war. Mhm, und das hat natürlich dann zum Abschluss von ein, zwei Digital-Abos geführt, weil ja mittlerweile fast alles gepaywallt ist und man dann halt auch die paar Medien, von denen man sich wünscht, dass sie nicht verschwinden, irgendwie auch finanziell unterstützen sollte. Es war aber auch schon, es war schon mehr. Ich bin ein bisschen schon vor der Pandemie ein bisschen davon weg, dass ich jetzt wirklich so manisch alles verschlinge. Ja. Das war vor allem in der Zeit, dass ich diese Medienkolumne habe, war das, da habe ich glaube ich täglich den gesamten Print-Output zumindest gesichtet. Wirklich?
Aber halt im Kaffeehaus, ich meine, das geht ja sonst irrsinnig ins.
Tendenziell im Kaffeehaus, ja. Aber das ist ein bisschen weniger geworden.
Weil du es führst, du brauchst es
nicht mehr so? Weil nicht mehr so, also wenn du tatsächlich eine Medienkolumne schreibst, dann ist es ganz gut, wenn du sozusagen wirklich nah an der Blase bleibst und an den, an den üblichen Verdächtigen. Und jetzt habe ich sicher auch noch einen relativ hohen Nachrichtenkonsum, aber im Großen und Ganzen ist man nicht mehr so wichtig, welchen Spin jetzt die Krone der Geschichte genau gibt, weil ich kann es ungefähr antizipieren und meistens liege ich nicht falsch. Und nachdem ich nicht mehr darüber rapportiere, bin ich...
Ja, okay. Ja. Verstehe. Ja. An dieser Stelle würde ich jetzt übergehen zu den sozusagen privateren, persönlicheren Fragen.
Ich setze mich darüber und gebe eine Ruhe. Ernsthaft?
Okay.
Das ist doch die Sendung von Thomas.
Wenn die Leute wollen doch den Thomas.
Wenn wir die brauchen, rufen wir die.
Ja, passt. Okay. Hat sich das weniger Zeitung lesen ein bisschen verlagert in Richtung Bücher lesen?
Bücher wie immer ganz viel gelesen.
Ja, ist, aber ich nehme mal an, du hast ein bisschen mehr Zeit jetzt.
Ja, natürlich ist das Aufkommen des zeitgenössischen Serienwesens dann auch wieder abträglich. Aber es ist tendenziell habe ich immer noch relativ viel Buchlektüren Zeit am Tag. Also jetzt zum Beispiel schreibe ich gerade, da versuche ich mich immer ein bisschen fernzuhalten, damit ich nicht irgendwas reinkippe. Aber normalerweise, also ja, natürlich habe ich trotzdem wieder zwei, drei angefangene Sachen nebeneinander liegen und habe in der Regel auch was zu lesen dabei.
Ja, ich habe an dieser Stelle immer ganz gern so eine kleine Rubrik. Kannst du Bücher oder Filme oder Serien empfehlen oder hast du so ganz klassisch Lieblingsbücher?
Ja, da kommt viel in Frage. Das Letzte, was ich gelesen habe, was relativ Neues, was mir sehr gefallen hat, ist von Matthias Enar. Wie heißt es genau? Das Jahresbankett der Totengräber, glaube ich, oder so ähnlich. Da müsst ihr es nachschauen. Das ist etwas vom interessantesten und originellsten, was ich seit langem als Roman gelesen habe. Dann eine Serie, die ich irgendwo dazwischen entdeckt habe, die, glaube ich, sehr unberühmt ist. und die man ohne eine Empfehlung nicht angeschaut hätte, weil es ist eine Amazon-Eigenproduktion, eine Agentengeschichte namens Patriot, und normalerweise denkt man sich da noch, das mache ich, das lasse ich vielleicht aus. Ist aber wirklich so, dem Robert auch gerade vorhin gesagt, das ist eben, ja, tatsächlich Agentengeschichte, und es spielt so vor 10 Jahren, es geht darum, dass der den Iran an der nuklearen Bewaffnung zu verhindern, und es gibt so eine Art James Bond-Typen, nur dass der wahnsinnig ausgebrannt und tief traurig ist und alles sehr,
also eigentlich Anti-James
Bond, sehr schlafwandlerisch erledigt, und eigentlich ist es ein bisschen eine Familiengeschichte, und es ist ganz schräg und ganz eigenartig, super gespielt, und ist eigentlich ein Gegen-James Bond, obwohl es auch Krimi-Handlung hat und obwohl der durchaus fachmännisch Leute töten muss zwischendurch, aber es hat einen ganz anderen Groove, und das ist so gelungen, dass ich sagen muss, ja, wenn man mal ein bisschen was anderes sehen will, also erste Staffel habe ich gesehen, kann ich empfehlen.
Der Patriot.
Heißt nur Patriot.
Nur Patriot, ja. Okay. Mhm. Und Musik natürlich. Du bist das sieht man auch schon an deiner CD-Sammlung im
Hintergrund. Ja, da merkt man auch, dass ich kein Millennial bin, weil sonst hätte ich keine CD-Sammlung.
Was hörst du so?
Also Klassik ist relativ spät in mein Leben getreten, das habe ich von daheim gar nicht kennt. Da weiß ich noch, dass ich da ein sehr großes Feld vor mir habe, wo ich fast nichts weiß, aber was ich teilweise sehr mag. Und sonst ist es, glaube ich, gar nicht so untypisch. Also ich versuche schon halbwegs Kontakt zum kontemporären Schaffen zu halten. Das habe ich, die neue Halsey habe ich gerade gehört, das finde ich ziemlich gut. Mhm. Also wenn Pop immer so wäre, hätte ich
mehr hören. Ja.
Und aber eine ziemlich massive Jazzphase in meinem Leben gehabt, auf das greife ich dann auch immer wieder mal zurück. Versuche über den ältesten Sohn ein bisschen so vom ganzen Hip-Hop-Geschehen mitzukriegen. Und sonst halt, weiß nicht, also die Herzensbands, die einen lang begleiten, sind natürlich teilweise ganz old, Stones und durchaus Beatles und so Zeugs.
Jetzt muss ich mich doch einschalten. Ich kenne niemanden, der Bitches Brew dermaßen oft gehört hat wie der Thomas.
Das ist aber auch eine sehr gute Platte.
Ja. Siehst du?
Und aber die ersten 30, 40 Mal habe ich es gehört, um irgendwie drauf zu kommen, was das soll.
Okay. Und was er vielleicht jetzt ein bisschen vergisst, ist, dass David Bowie einen ganz großen Platz in seinem Herzen hat.
Ja, natürlich.
Verstehe.
Radiohead ist ja die ganz Best. Groß, aber Bowie ist natürlich...
Bowie und Radio, okay.
Jetzt bin ich schon wieder weg.
Ja. Okay, verstehe. Ja, David Bowie habe ich schon die Best-of gesehen im Hintergrund.
Also, na, da steht fast alles, glaube ich.
Ah, okay, ja. Immer schon? Also so hat dich schon in deiner Jugend getroffen?
Ja, das hat, da gab es auch ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte das wahnsinnige Glück mit einem dummen Jugendfreund, der hat Heroes zu Weihnachten geschenkt gekriegt, da war ich ungefähr 12, also muss damals relativ neu gewesen sein. Und hat es total deppert gefunden, und ich habe Sergeant Peppers in der Bee Gees Fassung zu Weihnachten geschenkt gekriegt und wollte das dringend loswerden.
Okay.
Und dann haben wir tauscht. Und das war meine erste Bowie-Platte.
Verstehe.
Und möglicherweise ist es sogar eine Rarität, weil da ist auf der LP die deutsche Fassung von Heroes drauf, und angeblich ist die offiziell auf LP nicht erschienen. Also vielleicht habe ich da einen besonderen Fund.
Okay.
Ja, keine Ahnung.
Verstehe. Ja, das klingt super. Googlest du dich selber?
Manchmal, wenn man echt nichts mehr.
Okay, aber nicht aus Prinzip nicht?
Nein, nicht aus Prinzip nicht. Nein, ja. Manchmal ist man ganz überrascht, manchmal findet man irgendeinen Artikel, den man überhaupt nicht kennt. Und
so, ja. Okay. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
Wo verbringe ich die meiste Zeit? Also am öftersten anklicken tue ich wahrscheinlich ORVD. Ich bin auf Twitter Mitleser. Facebook auch eher Mitleser als sonst was. Also ja, das nimmt gar nicht so. Also bin dann eher auf Nachrichtenseiten. Also da bin ich dann, weiß nicht, Guardian oder sowas
mal. Ah, ja. Oder, ja, okay. Ja. Jetzt habe ich eine Frage, die weiß ich, dass die für dich eine besondere Frage ist, weil der ganze Programm Tolerator lässt sich ja auch lesen als Brandrede gegen Emojis. Hast du ein Lieblings-Emoji?
Ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie absichtlich eins. Oh ja, nein, ich hab schon, wenn mir jemand wieder auf haha Emojis geschickt hat, habe ich, glaube ich, ein oder zweimal schon versucht, ein möglichst sinnloses und undeutbares zurückzuschicken.
Okay.
Aber ansonsten benutze ich die tatsächlich nicht.
Ja, und die Abneigung ist ungebrochen.
Ja, die Abneigung ist natürlich nicht so, wie ich sie dann überspitze im Programm. Aber ich finde es, wenn man schon kulturpessimistisch sein will, ich finde, dass es schon eine ausgesprochene Differenzierungsverarmung ist, was man, glaube ich, an den Chats unserer Regierungselite sehr schön sieht.
Okay. Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
Gute Frage.
Ja?
Thomas, eine Fallsteuererklärung.
Ja, das habe ich ausgelagert. Ja.
Okay.
Naja, da kann man fast nur mit Allgemeinplätzen antworten, also irgendwie, oder ja, letztlich Eigenverantwortung oder was ist das? Raconteurs ist es. You gotta learn to live and live to learn.
Okay. Was würdest du einem kleinen Kind raten oder was würdest du einem kleinen Kind mitgeben, wenn es nur eine Sache sein dürfte?
Wenn es nur eine Sache sein dürfte. Nix gleich glauben, aber auch nicht just damit, was nicht glauben, nur damit wir ein Statement setzen.
Hast du schon mal was ausprobiert, was du nie mehr wieder machen willst?
Ich glaube, ja, sicher. Also, ich glaube nicht, dass ich, also damit bin ich aufgewachsen, aber ich glaube nicht, dass ich vorsätzlich nochmal eine Backelsuppen ist. Ich bin einmal Bungee gejumpt und habe das Gefühl, ja, das war gar nicht so, war ganz leibend, aber muss ich jetzt nicht gleich wieder. Ich habe mein Kind, das damals 11 war, zum Tote-Hosen-Konzert begleitet. Solche Sachen.
Okay, du würdest nicht mehr auf ein Tote-Hosen-Konzert
gehen. Nicht extra, so. Nein.
Okay. Gibt es eine Sache in deiner Vergangenheit, die du ändern würdest, wenn du könntest?
Du meinst es außer rechtzeitig Apple-Aktien und Bitcoin
zum Beispiel. Das ist okay, Antwort, finde ich.
Ja, weil dieser Erwerbsdruck wird mit den Jahren immer lästiger, das kann ich der Jugend verraten.
Ja, okay.
Man gewöhnt sie nicht.
Hättest du gern mehr Selbstdisziplin oder darfst lieber besser loslassen können?
Na, mehr Selbstdisziplin.
Ja.
Also, oder zumindest dann, wann ich es brauche. Na, auslassen kann ich. Kann mich auch sehr gut in was verbeißen und durchpanzern, aber eben vor allem eben in Phasen wie jetzt, wo es darum geht, ein neues Programm zu schreiben und wo ich jetzt fast einen Monat mehr oder weniger verschissen habe mit im Gras gehen und oje oje sagen. Und das kann ich mir nicht einmal leisten. Es gibt, der Onkel Dagobert hat dafür in ein, zwei Heften den Onkel Donald eingestellt, der sich für ihn Sorgen macht. Der geht im Gras und sagt, oh Not, oh Jammer und so, aber das kann ich mir auch nicht leisten.
Okay, ich verstehe. gibt es was, von dem alle Leute oder voll viele scheinbar total begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
Ja, da gibt es ganz viel. Ich glaube, das ist bei Satirikern fast ein allgemein Erkennungsmerkmal, dass du, wurscht, ob man jetzt Kulturphänomene wie Gabalier oder Politikphänomene wie die türkise Inszenierung oder also wenn man nicht das Gefühl hätte, dass man sich ständig an der gegebenen Lebensrealität irgendwo anhaut, würde man ja nicht anfangen, sich, wenn auch mit Sarkasmus, dagegen zu wehren.
Okay. Mhm. Gibt's Schwächen, die du als Künstler in Stärken verwandeln kannst?
Da müsste ich jetzt noch denken, was in dem Zusammenhang eine Stärke und eine Schwäche ist. Ich weiß nicht, ob es eine Schwäche ist, keine zum Beispiel eben Bühnenausbildung zu haben und dadurch aber gewisse Schauspielermanierismen gar nie entwickelt haben zu können. Mhm.
Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
Super Typ.
Stimmt doch, oder?
Nein, was übrigens wirklich stimmt, ist, es gibt ja sowas wie eine Foodie-Blase, Leute, die wirklich alle Lokale und die Neuerscheinungen und Neueröffnungen und dort. Und von denen kenne ich viel und die glauben alle, ich mache das auch. Aber ich habe 3 Kinder und einen Beruf, ich wüsste nicht, wann ich das unterbringen soll. Aber es ist ganz ganz lustig. Es gibt das Bild von mir, dass ich sozusagen, wenn wo was Interessantes aufsperrt in Lettland, dass ich dann einen Wochenendtrip dort hineinplane. Aber na.
Okay, aber du kennst.
Ich kenne Leute, Leute kennen, die sowas machen, ja.
Ah, okay. Sowas ist zum Beispiel mir ganz fremd. So wen kenne ich, glaube ich, nicht einmal über Ecken. Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass
der Mensch nicht darauf ausgelegt ist, wirklich manischen Psychopathen angemessen zu reagieren, weil das, weil du normalerweise davon ausgehst, dass jemand dir nicht komplett feindselig gesonnen ist, vor allem wenn er dabei lächelt. Also das sind, glaube ich, das sind ganz tief verkabelte neurologische Menschenfunktionsmuster, die uns sehr schlecht auf solche Menschen vorbereiten. Deswegen kommen die so oft in solche Machtpositionen.
Die Geschichte des Brexit zeigt, dass
man auch in großem Maßstab deppert sein kann.
An Angela Merkel fasziniert mich,
dass eine Naturwissenschaftlerin, die es wirklich besser weiß, was man auch aus Interviews weiß, es dann aus Parteiräson doch geschafft hat, 16 Jahre lang Richtung Klimawandel und Ökologie nichts zu unternehmen.
Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist
das Level.
Das Schöne am Älterwerden ist,
ja, diese abgeklärte Weisheit, die einen wirklich darüber hinwegtröstet, dass man jetzt nicht einfach 50 Liegestütze vorm Frühstück macht. Sie wird Liegestütze total überschätzt.
Okay. Das Schlimme am Älterwerden ist,
diese abgeklärte Weisheit, die einen mit der Endlichkeit konfrontiert und der doch wachsende Zorn darüber, dass einen gewisse Probleme wie das Kippen der Ökologie begleiten, seit man denken kann.
Okay. Mhm. Eine gute Käsekreiner ist wie?
Ja, da bin ich gespalten. Also nachdem ich ja eigentlich Tendenz-Lebensmittelethiker bin, sollte das nicht essen, aber so, es kommt dann 2-3 Mal im Jahr doch vor, dass es um 2 in der Früh mit ein bisschen am Fetzen das Beste ist. Also sie sollte dann nur da sein und knusprig halbwegs und ein scharfer Pfefferoni dazu. Und das ist es eben. Und ein Scherzel.
Ein frisch gebügeltes Hemd ist wie?
Ja, ein frisch gebügeltes Hemd ist eine Freude, ist wie ein eben verwichener Aprilschauer, nein, aber wie ein frisch gebügeltes Hemd, das muss reichen.
Okay, aber schon eine bemerkenswerte Freude, oder?
Ja, schon, geschmälert dadurch, dass ich in der Regel der bin, der es vorher bügelt hat, aber doch.
Okay. Du bist auf einer Party und auf einmal geht die Tür auf und Christina Stürmer kommt herein und alle schauen so, ah, die Christina Stürmer. Dann kommt der Herbert Prohaska herein und alle schauen, ah, der Herbert Prohaska. Dann kommt der Herbert Grönemeyer herein und schauen, ah, der Herbert Grönemeyer, sagen alle. Das steigert sie und irgendwann kommt jemand herein und das kann dann nicht mehr getoppt werden. Wer ist das für die?
Naja, ist es jetzt der, den alle kennen oder die oder ist es wer besonders interessanter?
Ich darf jetzt sagen, jemand, der besonders interessant ist für die.
Aber den auch, wenn wir zusammenlegen mit den doch auch alle kennen, dann ist es vielleicht Elon Musk.
Okay.
Mhm. Weil ich glaube, der hat echt einen Schuss, aber ein echter Hirn. Das ist nicht kein uninteressanter Mensch.
Ja. Das verstehe ich gut, ja. Was würdest du fragen, was würdest du Elon Musk fragen, wenn du ihm sozusagen gegenüberstehen würdest?
Ich glaube nicht, dass Elon Musk wahnsinniger, wie soll ich sagen, wahnsinnig dialogisch denkt. Also ich glaube, es ist relativ wurscht, was man ihm fragt.
Okay.
Jede Frage.
Ja.
Muss das mit den Satelliten wirklich sein? Ernsthaft?
Ja.
Man schaut in den Nachthimmel und sieht seine depperten Satelliten. Wer gibt dem Elon Musk das Recht, dass er unser Nachthimmel zuscheißt?
Ja, aber angeblich sieht man es ja mittlerweile nicht mehr. Das war nur so lange die Spiegel nicht eingestellt worden.
Ja, das ist ein Blödsinn.
Ja, hab ich
nicht gehört. Ja, man sieht es nach wie vor. Ich finde es furchtbar.
Okay.
Ja, also ich finde, man kann es mit dem Privatisieren von allem über dreimal, ja.
Gibt es irgendein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal wirklich geändert hat?
Wahrscheinlich einige. Also ich hätte mir zum Beispiel sicher vor 1989 nicht vorstellen können, dass die Sowjetunion und die Satellitenstaaten so im Arsch und tatsächlich so kleinlich diktatorisch waren, wie sie tatsächlich waren, kann aber für mich in Anspruch nehmen, ich war da noch recht jung und die amerikanischen Geheimdienste waren auch überrascht davon, dass es wirklich so war, wie sie in ihrer Propaganda behauptet haben. Aber das war zumindest so im Ausmaß durchaus eine Überraschung. Und es gab ein paar Dinge, die sozusagen das Denken immer wieder verändert haben oder beziehungsweise war bei was weiß ich, also dieses Buch von Daniel Kahneman war sozusagen sehr aufschlussreich darüber berichtet, wie weit man dem eigenen Gehirn lieber nicht trauen sollte. Wenn dich das nicht dazu bringt, ein bisschen anders über dich und deine Überzeugungen nachzudenken, dann hast du das Buch auch gleich nicht lesen können.
Okay. Glaubst du, ist die Welt in 5 Jahren ein besserer oder ein schlechterer Ort?
Also so wie die Parameter momentan stehen, würde ich jetzt einmal eine Zeit lang noch auf Verschlechterung setzen. Nicht aus der Befriedigung des Berufssarkasten, ich habe es ja höher gesagt, aber momentan, wenn ich mal anschaue, wie halt einfach geistige Fossile wie unser Bundeskanzler oder eben der Herr Laschet, der möglicherweise der nächste deutsche Kanzler wird. Das ist grotesk, ja. Alles, was die sagen, tun, ist eine Mischung aus frühen 60er Jahren und irgendeinem abgefuckten künstlichen Marketing-Spin von heute. Und das ist also viel schlechterem Personal kann man den Herausforderungen der Zukunft, glaube ich, nicht begegnen. Und das stimmt mich nicht wahnsinnig optimistisch.
Und wo siehst du dich selber in 5 Jahren?
Also ich hoffe, dass das nächste Programm auch was wird, obwohl ich momentan noch sehr damit ringe. Also wenn es nicht schlechter wird, sage ich schon nichts.
Okay. Und wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deinem Na, Entschuldigung. Wenn du jetzt deine Memoiren schreiben müsstest, wie würde das Buch heißen?
Besser als erwartet, aber jetzt auch nicht so.
Thomas, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ich danke.
Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Normalkaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Eher normale Milch, aber habe ich auch keinen hohen Verbrauch.
Müsli oder Eierspeis?
Eher Eierspeis.
Comedy oder Kabarett?
Kabarett doch, ja.
Komödie oder Tragödie?
Am besten das uneheliche Kind beider.
Buch oder E-Reader?
Mal so, aber lieber Buch, aber oft einmal ist der E-Reader sehr praktisch.
Handy oder Notizblock?
Beides in Gebrauch. Notizblock aber nur, wenn ich wirklich gerade an einem Programm arbeite.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Eher öffentlich.
Falstaff oder Gomeo?
Eher, beides nicht, also als à la carte Auto muss ich jetzt à la carte sagen.
Okay. Champagne oder Kamptal?
Kommt drauf an was. Muss man jetzt wirklich, kann man so nicht beantworten. Okay, also ich habe schon wirklich grausige Dinge aus der Champagne getrunken und wunderbar aus dem Kamptal, aber auch schon wirklich scheißlich aus dem Kamptal.
Okay. Nanoküche oder Hausmannskost?
Für den Alltag eher die Hausmannskost. Also ich habe keine, ich habe nichts zu Hause zum Sphären herstellen oder Schlager was okay. dekonstruieren.
Okay. Und zwischendurch Sushi oder Leberkäse?
Beides nicht so gut für die Umwelt. Na, Sushi bin ich ein bisschen angewöhnt, Leberkäse noch nicht ganz.
Okay. Halloween oder Wörtsporttag?
Wörtsporttag, ich meine, Halloween hat es überhaupt nicht gegeben. Das hat ja keiner gewusst. Die Donald-Duck-Geschichten mit Halloween, die sind alle in Forschung verlegt worden, ja, damit es überhaupt, ne, das hat ja keiner kennt.
Okay. Cowboy oder Indianer?
Ja, nein, schon nicht, Veneto. Ja.
Mhm. Auf ein Eis oder auf ein Bier?
Eher auf ein Bier.
Party oder zusammensitzen?
Zusammensitzen.
Kino oder Couch?
Kino, obwohl Couch naturgemäß häufiger.
Chips oder Popcorn?
Weiß nicht so. Meh.
Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick?
Doch Kubrick.
Steven Spielberg oder Martin Scorsese?
Scorsese.
Mozart oder Beethoven?
Ja, muss man, das ist Beatles oder Stones, das gilt nicht.
Okay, dann erspare ich mir die nächste Frage. Wanda oder Bilderbuch?
Bilderbuch.
Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Buster Keaton.
Thomas Bernhard oder Helmut Qualtinger?
Ja, doch, Qualtinger.
South Park oder Simpsons?
Das ist eine Art unentschieden. Also Simpsons habe ich mehr gesehen, weil die sind immer gelaufen, wenn ich Nacht mehr gekocht habe. Aber South Park ist teilweise schon auch wirklich sehr, sehr gut.
Ja, bin ja. New York oder Los Angeles?
Im Zweifelsfall, also LA war ich nie, aber im Zweifelsfall sicher eher New York, weil das spielt sich auch wie eine Stadt und nicht wie der Süden von Wien.
Okay. Italien oder Griechenland?
Als jemand, der gerne isst und trinkt, ist die Frage. Okay. Ich weiß, der Konstantin Filippo legt meine auf, wenn er mich das nächste Mal sieht und das vorher gehört hat, aber doch Italien, ja.
Okay. Zelt oder Hotel?
Hotel. Also ich war Pfadfinder, aber Hotel.
Übergangsjacke oder frieren?
Na, großer Anhänger des Übergangsmantels noch lieber.
Ah, okay. Hast du einen Trenchcoat?
Ich habe einmal einen ganz einen alten gehabt, den haben sie mir gefladert, aber ich habe ein, zwei so Heideln, die, glaube ich, annähernd so alt sind wie ich, die irgendwie die schon über mehrere Umzüge. Okay. Nicht mehr so oft an, aber irgendwie, man haut es dann auch nicht weg.
Ja, und so ein alter Trenchcoat hat schon was, finde ich. Hm. Ja. Worauf wartest du dann morgen, ist auch noch ein Tag?
Eher zweiteres.
Mhm. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Ich bin schon sehr oft letzter Gast war gewesen, ja.
Ich lasse ihn halt nicht gehen.
Servus, Papa, oder auf Wiedersehen.
Ehre.
Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at/podcast.